Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden.
Oh Gott, hilf mir, dass ich aus dieser Situation wieder rauskomme. Und ich verstehe diesen Menschen nicht, bitte richte ihn, wenn er dann bei dir ist. Das dachte ich mir vor einiger Zeit, als ich auf einem Missionseinsatz war in Moldawien und wir als Gruppe dort von einem Kriminellen bedroht wurden. Viele von euch wissen ja, dass ich das Go For It, die Bibelschule, absolviert habe vor ungefähr 4 Jahren. Und im Sommer 2021 waren wir auf einem Missionseinsatz in Moldawien. Wir haben dort Hausbesuche gemacht, wir haben einen Gottesdienst gefeiert und gestaltet. Wir haben Leute eingeladen, wir sind zu Leuten nach Hause, haben Kinderprogramme gemacht, ihnen von Jesus erzählt, mit ihnen gebetet, Befreiung erlebt. Und wir wurden auch ganz praktisch, wir haben gerade bei den Romas versucht, Dächer wieder instand zu stellen und ihnen hier einfach so einen sicheren Ort zu ermöglichen. Es war eine unglaublich gute Zeit. Ich wurde sehr demütig, gerade wenn man sieht, in welchen armen Verhältnissen Menschen leben. Gerade die Romas in diesem Land sind unglaublich arm. Und das macht einem demütig, wenn du siehst, wie Menschen dennoch an Jesus festhalten und sagen, das ist alles, was ich habe und auch alles, was ich brauche. Und gerade auch, wenn du erlebst, dass dieser einfach gestaltete Gottesdienst in diesem Garten anfängt, Menschen anzuziehen. Irgendwann sind wir mit dem Gemeindebus die Leute mit dem Rollstuhl abholen gegangen, dass sie trotzdem kommen können. Und so wurde dieser Gottesdienst immer belebter. Und natürlich hat sich auch rumgesprochen, hey, da ist eine Gruppe Schweizer da, die machen da irgendwelche Sachen. Das hat sich rumgesprochen. Natürlich wusste man, ja, die gehören nicht hierher in diesem Dorf, man kennt sich. Und auch ein Mann speziell wurde auf uns aufmerksam. Dieser Mann war im ganzen Dorf bekannt. Egal wo man war, man kannte diesen Mann. Und man hatte Angst vor ihm. Er war nicht bekannt als ein guter und netter Mensch. Es war Stefano. Er war Priester einer orthodoxen Kirche dort in Moldawien. Und gleichzeitig war er bekannt dafür, dass er bereits 2 Menschen abgestochen hat, die danach gestorben sind, Menschen zusammenschlägt, Drogen verkauft und so weiter und so fort. Ich habe keine Ahnung, wie ein Mensch Priester sein kann und dann solch einen Ruf haben kann und solche Dinge tun kann. Er war Priester, weil sein Vater Priester war, aber ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. An einem Morgen ist unsere Gruppe oder ein Teil davon ihm begegnet. Und es muss eine sehr komische Begegnung gewesen sein. Ich war leider da nicht dabei. Aber einen Tag später haben wir die Familie, bei der wir zu Hause waren, diese Roma-Familie und die Missionare eingeladen zum Essen. Wir haben gesagt, hey, wir laden euch ein zum Essen. Wir wollen eine gute Zeit zusammen haben. Wir sitzen da und ihr dürft raten, wer 2 Tische weiter sich hinsetzt. Es ist Stefano. Er ist schon betrunken, als er sich hinsetzt. Gleichzeitig hat er noch eine 2 Liter Bier-PET-Flasche bei sich, die er leer trinkt, und zwar ziemlich schnell. Und wir haben ihn da nicht groß beachtet, aber wir haben gemerkt, ja, da wird immer wieder mal was rübergerufen. Das wird immer heftiger. Und irgendwann steht dieser Stefan auf seinem Tisch auf und kommt zu uns rüber. Ihr müsst wissen, dieser Typ ist riesig, hat einen mächtigen Bart und ist so breit. Und dann ist er Moldawier, redet Russisch. Der hat uns richtig eingeschüchtert. Wenn dieser Mann vor dir steht, dann denkst du. Und wir saßen da und er flucht uns an und redet mit uns, fängt uns an zu pöbeln. Und die Missionare haben natürlich mit ihm geredet, auf Moldawisch, Russisch, und haben versucht, ihn zu beruhigen. Und wir haben keine Ahnung, wir sitzen da als Schweizer, haben keine Ahnung, was abgeht. Das Problem war, dass wir gläubige Christen sind, die nicht zur orthodoxen Kirche gehören. Obwohl dieser Mann vermutlich überhaupt nichts umgesetzt hat, was die orthodoxe Kirche lehrt, waren wir das Problem, die Sekte, die von Jesus erzählt und lehrt. Und jedes Mal, wirklich jedes Mal, wenn wir von Jesus geredet haben, hat er laut ausgerufen. Und er wollte uns richtig Angst machen. Er hat uns spüren lassen, dass er uns hasst. Aber so richtig. Und irgendwie haben es die Missionare geschafft, ihn zu beruhigen, dass wir nach Hause konnten. Wir wussten ja alle nicht gerade, was passiert jetzt, wie kommen wir da wieder raus. Und wir gingen nach Hause, wir waren wieder sicher. Wir haben natürlich am nächsten Tag weitergemacht, sind wieder zu den Leuten nach Hause. Aber es war schon krass, wenn du erlebst, wenn ein Mensch vor dich hinsteht und sagt, ich hasse dich, weil du Jesus liebst. Hey, und wir alle kennen doch das irgendwoher. wenn wir zu Jesus stehen und von ihm erzählen, dann werden wir irgendwie belächelt, wir werden je nachdem ausgegrenzt oder im schlimmsten Fall werden wir angegriffen. Wir können in Konfliktsituationen kommen, wenn wir zu unserem Glauben stehen. Und dann braucht es die richtigen Worte, es braucht die richtigen Menschen, die einem helfen können, richtig zu reagieren. Wir alle kommen in Situationen, in denen wir zum Glauben stehen müssen oder sollten. Wir können uns dann entscheiden, ob wir es tun oder nicht. Wir können uns entscheiden, machen wir mit, wenn sie schlecht über den Mitarbeiter reden oder nicht. Wir können uns entscheiden, machen wir die Arbeit gut oder machen wir so, ja, das merkt ja niemand. Und wenn wir mitmachen bei Dingen oder nicht, das merken die Leute. Und wir machen einen Unterschied. Und das kann stören. Und gerade auch in unserer heutigen Gesellschaft kommt es zu Protesten, es kommt zu Chaos, weil die Menschen denken, oder wir Menschen denken, wir sind im Recht, meine Meinung muss gehört werden. Und dann gehen wir raus. Und gerade die christliche Weltanschauung und die Botschaft von Jesus Christus bringt die Menschen wirklich dazu, uns zu hassen. Und dann ist die Frage, wie reagierst du, reagiere ich, reagieren wir auf solche Situationen, gerade wenn wir in Bedrängnis geraten? Was sagt Gott dazu? Und die Bibel zeigt uns, wie wir bei Widerstand handeln sollen. Ich möchte dir heute Morgen eines sagen. Jesus bringt Veränderung und er macht dich standhaft und mutig. Wo befinden wir uns eigentlich momentan in der Apostelgeschichte, in dieser Serie von dem Text, den wir anschauen? Dazu lesen wir den Anfang des Textes, Apostelgeschichte 19, Vers 21 bis 22. Nach all diesen Ereignissen beschloss Paulus, geleitet durch den Heiligen Geist, über Mazedonien und Achaia nach Jerusalem zu reisen. Und wenn ich in Jerusalem gewesen bin, so sagt er, muss ich weiter nach Rom. Er schickte zwei seiner Mitarbeiter, Timotheus und Erastus, voraus nach Mazedonien, während er selbst noch einige Zeit in der Provinz Asia blieb. Paulus fasst also einen Entschluss. Er will Ephesus verlassen und nach Jerusalem reisen. Auf dieser Reise plant er noch einen Besuch bei der Gemeinde in Mazedonien und in Achaia. Und er schickt einmal zwei Mitarbeiter voraus, damit die nach dieser jungen Gemeinde schauen können, die Entwicklungen dort anschauen können und ihm vorausgehen können. Und seine Pläne gehen dann über Jerusalem und schließlich will er nach Rom, zu den Christen, die dort sind. Wir wissen heute, dass er tatsächlich in Rom gewesen ist und sie besucht hat, aber das wäre eine andere Story. Und in den ersten zwei Versen sehen wir, wie fokussiert Paulus ist. Er hat einen Schlachtplan. Ich gehe von Ephesus weg nach Mazedonien, Achaia, über Jerusalem und will dann nach Rom. Gleichzeitig ist es aber nicht einfach sein Plan, den er durchbringen will, sondern er ist geleitet vom Heiligen Geist, denn wir sehen, dass er schließlich auch noch einige Zeit dort in der Region Asien bleibt, in Ephesus. Das ist also die Ausgangslage, in der wir sind. Wir sind immer noch in Ephesus und wir haben letzte Woche von Björn gehört, dass die Botschaft von Jesus Christus wirklich etwas ausgelöst hat. Die Menschen haben Wunder und Zeichen erlebt, die Menschen haben Furcht vor Gott bekommen und haben ihre esoterischen Bücher gebracht und verbrannt und ihre Leben angefangen zu ändern. Sie haben aufgehört, fremd zu gehen. Sie haben aufgehört zu trinken. Sie haben angefangen, sich zu ändern. Und diese Veränderung wurde in Ephesus immer größer und größer und sie wurde spürbar. Und die Leute haben natürlich gemerkt, hey, irgendetwas bewegt sich in der Gesellschaft, in unserer Stadt. Und genau das lesen wir jetzt in Apostelgeschichte 19, Vers 23 bis 29. Etwa zur selben Zeit kam es in Ephesus zu heftigen Unruhen wegen der neuen Lehre, die Paulus verkündete. In der Stadt lebte ein Silberschmied mit Namen Demetrius, der kleine Nachbildungen vom Tempel der griechischen Göttin Artemis herstellte. Nicht nur er selbst, sondern auch die anderen Kunsthandwerker in der Stadt verdienten sehr gut daran. Eines Tages rief Demetrius diese Künstler und alle, die für sie arbeiteten, zusammen und sagte, ihr wisst ebenso gut wie ich, dass unser Wohlstand von den kleinen Nachbildungen des Tempels abhängt. Wie ihr sicher schon gehört habt, behauptet nun dieser Paulus, von Menschen angefertigte Götter seien nichts wert. Damit verführt er nicht nur Leute in Ephesus, sondern in der ganzen Provinz Asia. Und viele Leute glauben ihm schon. Aber es geht ja nicht nur darum, dass unsere Arbeit nicht mehr anerkannt wird. Auch der Tempel der herrlichen Göttin Artemis, die man nicht nur in Kleinasien, sondern in der ganzen Welt verehrt, wird bedeutungslos werden. Ja, sie selbst wird in Vergessenheit geraten. Wutentbrannt schrien jetzt die Zuhörer: Groß ist die Artemis der Epheser! Und in kürzester Zeit war die Bevölkerung der ganzen Stadt auf den Beinen. Alle drängten ins Amphitheater. Auch die beiden Mazedonier, Gaius und Aristarch, die Paulus begleitet hatten, wurden von der Menge mitgerissen. Schon krass, oder? Was ging da ab? In gewissen Briefen von Paulus können wir lesen, was in Ephesus für Herausforderungen herrschten. Paulus schreibt in 1. Korinther 15, Vers 32, hätte ich mich wohl in Ephesus in Lebensgefahr begeben, wenn ich nicht an die Auferstehung glauben würde? Oder in 2. Korinther 1, Vers 8 bis 9 schreibt er: Liebe Brüder und Schwestern, ihr sollt wissen, dass wir in der Provinz Asia Schweres erdulden mussten. Wir waren mit unseren Kräften am Ende und hatten schon mit dem Leben abgeschlossen. Also da ging richtig etwas ab, da ging es wirklich um Leben und Tod. Und es war nicht einfach so, dass es für Paulus einfach oder ein Spaziergang war. Im Gegenteil, Paulus wusste manchmal nicht, ob er den nächsten Tag erlebt oder nicht. Die Botschaft, die Paulus gebracht hat von Jesus Christus, hat in den Menschen etwas verändert. Sie haben angefangen, aktiv ihr Leben zu verändern, Dinge nicht mehr zu tun, die sie vorher getan haben. Sie haben angefangen, effektiv anders zu leben. Wir haben bei Björn gehört, wie sie Bücher in immensem Wert einfach verbrannt haben, weil sie gesagt haben und gemerkt haben, das ist nicht gut für mein Leben. Aber genau das hier ist hier eigentlich das Problem. Und Lukas beschreibt hier wunderbar, was geschieht. Ephesus, eine gewaltige Metropole der Antike mit einem gewaltigen Tempel, mit einem Götterkult, der dazugehört, mit einem Tempelkult, eine Bibliothek, Amphitheater und so weiter. Und gerade der Tempelkult mit den Verehrungen, mit den Götzenbildern, mit dem Gottesdienst, den sie da feiern für ihre Götter, das machte richtig Profit, das hat richtig eingeschlagen. Und die Leute waren nicht dumm. Die haben gewusst, ja, Tourismus, hier Hafenstadt, das hat richtig Cash gemacht. Es waren Geschäftsleute, die wussten, wie Tourismus funktioniert. Und genau diese Handwerker sind jetzt so wütend, denn weil sie ihre Tempelfiguren hier nicht mehr verkaufen können oder nicht mehr so gut verkaufen können wie vorher. Irgendwo auch verständlich, weil ihre Existenz hängt ja irgendwo davon ab. Wir haben gesehen, die Botschaft von Jesus Christus hat etwas aufgerüttelt. Die hat angefangen, etwas zu bewegen. Sie haben aufgehört, so zu leben wie davor. Und das stößt auf Widerstand. Und es entsteht ein gewaltiger Tumult in Ephesus. Und die ganze Stadt, das ist gewaltig, geht in Aufruhr. Und dann lesen wir, dass zwei Begleiter von Paulus, nämlich Gaius und Aristarch, einfach von der Menschenmenge mitgerissen werden. Ihr gehört zu Paulus, ihr gehört zu diesen Christus-Nachfolgern. Ja, und ich weiß nicht, wie es ist, wenn eine ganze Stadt, die so aufgebracht ist, dich mitnimmt. Weil du an Jesus glaubst. Einfach, weil du zu Paulus gehörst. Ich glaube auch nicht, dass sie wussten, was jetzt geschieht. Es hätte einfach vorbei sein können. Die Künstler reagieren mit diesem riesigen Missfallen gegenüber dem Evangelium und seinen Verkündigern. Das zeigt sich im Zorn und in der Gewalt, die sie anwenden. Sie sehen ihr Geschäft, ihren Götzen in Gefahr. Und sie zeigen eigentlich einen gewaltigen Eifer für diese Göttin, Diana oder die Artemis. Und sie rufen lautstark: Groß ist die Artemis der Epheser. Und sie interessiert die Argumente von Paulus nicht. Es geht um ihre Religion des Landes, die wir haben. Und wir sehen, dass dieser übermäßige Eifer für eine Religion zu so unglaublicher Verwirrung führen kann. Und der Text zeigt uns hier zwei Dinge. Erstens, Widerstand und Verfolgung sind eine Realität für uns Christen. Ich muss es euch leider sagen. Der Text zeigt uns, dass der Dienst für Jesus nicht ein Zuckerschlecken ist. Es ist nicht einfach ein Spaziergang. Wir haben gelesen, was Paulus geschrieben hat in diesen Briefen. Hey, es ging um Leben und Tod und ich wusste nicht, wie es weitergeht. Also Schwierigkeiten und Anfeindungen sind Teil des christlichen Lebens, wenn wir Jesus nachfolgen. Und der zweite Punkt ist, das Evangelium hat Auswirkungen auf die Gesellschaft und die Wirtschaft. Der Konflikt mit diesen Silberschmieden zeigt, wie das Evangelium wirklich gesellschaftliche Veränderungen bringen kann. Es kann auch uns dazu bewegen, wie arbeite ich? Wie wirtschafte ich? Der christliche Glaube an Jesus Christus führt uns dahin, dass es Auswirkungen hat auf Gesellschaft und Wirtschaft, aber es fängt bei mir an. Ich sage es noch einmal, Jesus bringt Veränderung und macht dich standhaft und mutig. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist die Reaktion von Paulus? Wie geht es weiter? Wir lesen weiter in der Apostelgeschichte, 19, Vers 30 bis 31. Paulus wollte sich zum Amphitheater begeben, um dort dem Volk Rede und Antwort zu stehen, aber die anderen Christen ließen das nicht zu. Auch einige hohe Beamte der Provinzverwaltung, die Paulus schätzten, ließen ihn durch Boten davor warnen, sich der Öffentlichkeit zu zeigen. Boah, ich kann mir Paulus gut vorstellen. Seine Mitarbeiter sind da unterwegs, die ganze Stadt in Aufruhr. Und Paulus sagt, ich muss da hin, ich muss ihnen helfen, ich muss doch jetzt da Rede und Antwort stehen, ich stehe für meinen Glauben ein. Aber seine Freunde sagen, nein, hier nicht. Begib dich jetzt nicht unnötig in die Höhle des Löwen. Es betont die Wichtigkeit auch von Selbstkontrolle und Disziplin und Vermeidung von gewalttätigem Verhalten. Ich weiß nicht, ob Paulus da voll reingeschlagen hätte oder gemacht hätte. Vielleicht hätte er einfach hingegangen, hätte versucht, die Lage zu beruhigen. Aber Paulus, der konnte hinstehen und der hatte keine Angst. Aber Jesus hat das vorgemacht. Er hat nie Gewalt an Menschen angewendet. Er hat die Menschen zwar klar konfrontiert und herausgefordert, aber niemals hat er mit gewalttätigem Verhalten dem Menschen gegenüber reagiert. Natürlich will Paulus seinen Freunden helfen, das ginge doch uns gleich. Aber seine Freunde und sogar die Behörden raten ihm, hey, lass es ist zu krass im Moment. Und sie sind sehr weise. Auch sie, gerade seine Freunde, haben ja auch den Heiligen Geist. Und sie können auf ihn hören und sagen, hey, momentan ist es nicht weise, bleib hier. Und vertrauen wir darauf, dass Gott diesen Konflikt regelt. Ich habe hier einfach einmal eine Frage an dich. Dürfen dir Menschen noch in dein Leben sprechen? Dürfen sie dir einen Rat geben, wenn du eine Entscheidung getroffen hast oder eine Entscheidung treffen möchtest? Hast du Menschen und Freunde in deinem Leben, die dich korrigieren dürfen? Ich nehme es am Ende der Predigt noch einmal auf. Wie geht es jetzt weiter in Ephesus? Wir lesen hier den letzten Abschnitt dieses Textes. Bei der versammelten Volksmenge herrschte das größte Durcheinander. Der eine schrie dies, der andere das. Die meisten wussten nicht einmal, warum sie sich überhaupt versammelt hatten. Die Juden schickten einen Mann namens Alexander nach vorn und einige aus der Menge erklärten ihm, was der Anlass des Aufruhrs war. Alexander sollte bezeugen, dass sie mit der Sache nichts zu tun hätten. Er versuchte, die Menschen mit einer Handbewegung zum Schweigen zu bringen. Doch als sie merkten, dass er Jude war, schrien sie 2 Stunden lang in Sprechchören. Groß ist die Artemis der Epheser. 2 Stunden lang. Schließlich gelang es einem der höchsten Beamten der Stadt, die Menge zu beruhigen und sich verständlich zu machen. Leute von Ephesus, rief er. Jeder weiß doch, dass unsere Stadt die Hüterin des Tempels der großen Artemis ist und ihres vom Himmel gefallenen Bildes. Das ist eine Tatsache und dem wird niemand widersprechen. Deshalb bleibt ruhig und tut nichts Unüberlegtes. Ihr habt diese Männer hierher geschleppt, obwohl sie weder den Tempel beraubt noch unsere Göttin gelästert haben. Sollten Demetrius und die anderen Kunsthandwerker irgendwelche Anklagen gegen sie vorbringen wollen, so gibt es dafür ordentliche Gerichte und Behörden. Sollen sie dort ihren Streit austragen. Und wenn ihr noch andere Anliegen habt, die über die Anklage von Demetrius hinausgehen, dann müssen sie in einer ordentlich einberufenen Volksversammlung vorgebracht werden. Ich fürchte nämlich, dass uns die römische Regierung sonst wegen dieses Aufruhrs zur Rechenschaft ziehen wird und wir können wirklich keinen triftigen Grund dafür nennen. Danach löst er die Versammlung auf. Schon krass. Diese aufgebrachte Menge, 2 Stunden lang rufen, wie groß ist die Artemis der Epheser. Die sind auf 180, verstehen wir das? Das ist völlig irrational. Die wissen nicht einmal, warum sie hier sind. Sie sind richtig gewaltbereit. Und das hat ein extremes Eskalationspotenzial. Aber dieser Stadtschreiber hat eine entscheidende Rolle bei dieser Beruhigung der aufgebrachten Menge. Und das zeigt so gut auf, wie die Bedeutung von Führungspersönlichkeiten, die gerade in Konfliktsituationen eine beruhigende und vermittelnde Rolle einnehmen können. Und wir spüren die Wichtigkeit von Weisheit und Wachsamkeit, etwas beitragen zu können, Konflikte zu entschärfen und diesen öffentlichen Frieden zu wahren. Das sind wichtige Eigenschaften, gerade bei Führungspersönlichkeiten und auch in Gemeinschaften. Der Kontext zeigt, wie Gottes Vorsehung durch menschliche Weisheit diesen Frieden bewahrt. Und der Statthalter beruhigt diese Menge. Er beruhigt sie und bewahrt die Ruhe und den Frieden. Das war auch sehr wichtig, weil ihr hört am Schluss, er will nicht, dass die Römer kommen, weil die haben Städte dem Erdboden gleichgemacht, wenn da irgendwann nicht Ruhe war. Und das konnte richtige Folgen haben. Darum, er weiß, es ist wichtig, dass wir uns beruhigen und wirklich das sauber regeln. Was ich so faszinierend an dieser Geschichte finde, ist, dass Gaius und Aristarch, die sind auch in dieser Arena. Und sie wissen in diesem Moment nicht, ob sie mit dem Leben davonkommen oder nicht. Und ich meine, wenn sogar Paulus davon abgeraten wird, dorthin zu gehen, dann muss es wirklich schlimm sein. Weil Paulus hatte wirklich keine Angst, hinzustehen und sein Leben für Jesus zu lassen. Aber Gaius und Aristarch scheinen dies einfach zu erdulden. Obwohl sie nichts, aber gar nichts falsch gemacht haben. Und warum tun sie das? Warum wehren sie sich nicht? Jesus hat dazu etwas gesagt. Matthäus 16, Vers 24 bis 25. Danach sagte Jesus zu seinen Jüngern, wer zu mir gehören will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich aufgibt, der wird es für immer gewinnen. Sehen wir, was hier geschieht. Gaius und Aristarch haben Jesus kennengelernt, wie Paulus auch. Und sie haben gesagt, Jesus hat mein Leben so verändert. Ich gehe dorthin, wo er möchte. Ich tue das, was er will. Und ich werde nicht mehr dorthin zurückgehen, wie ich vorhin gelebt habe. Auch wenn es mich mein Leben kostet. Und wisst ihr, wenn Jesus vom Kreuz spricht, dann spricht er nicht von irgendeiner Herausforderung im Leben. Er spricht vom Kreuz. Und die Menschen damals wussten, wenn Jesus vom Kreuz spricht, dann spricht er vom Kreuz, das die Römer verwenden, um Menschen auf brutalste Weise hinzurichten. Die Menschen wussten, es kann sie alles kosten, Jesus nachzufolgen. Aber Gaius und Aristarch bleiben ruhig. Sie bleiben standhaft. Auch in dieser Situation, wo ihnen niemand mehr helfen kann, ihre Hoffnung ist Gott allein, dass selbst wenn es vorbei ist, sie bei ihm sein werden. Sie wussten, Jesus hat mein Leben verändert und ich gehe nicht mehr dorthin zurück, wie ich vorhin gelebt habe. Ich vertraue darauf, dass Jesus jetzt mir hilft und ich standhaft und mutig sein kann. Und ich möchte jetzt noch Levi auf die Bühne bitten. Ich habe euch nämlich etwas Kleines mitgebracht. Ich habe euch 2 Trikots mitgebracht. Achtet einmal nicht auf die Mannschaften auf diesen Trikots, das spielt ja absolut keine Rolle. Könntet das diese Trikots auch austauschen mit eurer Lieblingsmannschaft? Darum soll es in diesem Beispiel nicht gehen. Aber Levi, zieh doch einmal dieses Trikot an. Weil wir alle haben für eine Mannschaft gespielt. Wir haben uns entschieden, ich spiele ohne Gott. gesagt, ich bin mein Gott eigentlich. Wir haben gesagt, ich brauche Gott nicht. Ich habe meine eigene Mannschaft, ziehe mein eigenes Ding durch. Ich weiß, was gut für mein Leben ist. Wir haben gesagt, das ist meine Mannschaft. Ich brauche Gott nicht. Wir haben uns entschieden, ohne Gott oder sogar gegen Gott zu spielen. Du hast deine eigene Mannschaft gegründet und gesagt, ich brauche diesen Gott nicht. Und das fühlt sich ja eigentlich ja, immer wieder gut an. Dass jeder, wir sagen ja heute immer, ja, jeder kann machen, was er will. Das ist genau das. Jeder hat sein eigenes Trikot. Eigentlich haben wir gar keine Mannschaft, wir sind unsere eigene Mannschaft. Weil jeder kann ja tun und lassen, was er will. Aber dann kommt Jesus. Und er sagt, ich habe ein neues Trikot für dich. Ja, ich weiß, da ist Real Madrid drauf. Dürft ihr einfach ignorieren. Und er sagt, hey, ich will, dass du in meiner Mannschaft spielst. Und wenn wir uns für Jesus entscheiden, dann ziehen wir dieses alte Trikot aus, weil wir haben eine neue Mannschaft. Und wir ziehen dieses neue Trikot an. Und du trägst dieses Trikot, du ziehst doch nicht mehr dein altes Trikot an. Du gehst doch nicht aufs Feld raus und sagst, ja, nein, noch schnell dieses alte, ja, vielleicht noch hier irgendwie so, noch kurz rüberhalten. Ist doch voll. Hast du jemals einen Spieler gesehen, der für eine neue Mannschaft spielt und sein altes Trikot anzieht? Nein. Du gehst auf keinen Fall zurück zu deiner alten Mannschaft und verwendest ihr Trikot. Du fängst an, in einer neuen Mannschaft zu spielen. Du fängst an, eine neue Taktik zu übernehmen. Du trägst dieses Trikot mit Freude und Stolz. Hey, das ist meine neue Mannschaft. Ich spiele für die, ich schieße Tore für die, ich verteidige für die. Du wendest ihre Taktik an, du spielst mit Freude für sie. Du erzählst den Menschen, hey, ich habe eine neue Mannschaft, Mann. Und ich spiele für die. Und zwar Vollgas. Und die Menschen merken, die sehen doch, dass du, es ist offensichtlich, dass du eine andere Mannschaft hast. Und ja, manchmal kommen vielleicht Gedanken, weil gerade wenn Leute merken, dass du in einer neuen Mannschaft spielst, werden sie sagen, deine Mannschaft ist scheiße. Ich hasse deine Mannschaft. Wir haben es am Anfang von Patrick gehört, wie die zwei Fußballgruppen aufeinander los sind. Und das ist nur Fußball. Hey, man wird merken, dass du in der Mannschaft von Jesus spielst und man sagt, ich hasse deine Mannschaft. Und dann kommen Gedanken, hey, Levi, willst du vielleicht nicht wieder? Hier so. Ist vielleicht ein bisschen besser. Nicht, dass die Leute noch denken, dass du hier dieses weiße Trikot an hast. Diese Gedanken kommen. Ja, es wäre einfacher. Es wäre einfacher, in diesem Moment zu sagen, ja, okay, hey, nein, ich stehe immer noch zu der hier. Hey, aber hat Jesus diesen ganzen Schmerz vom Kreuz auf sich genommen, dass wir am Ende sagen, oh ja, ja das ja nicht sehen, dass ich in einer anderen Mannschaft spiele. Wenn Jesus in unser Leben kommt, dann geschieht Veränderung, sonst stimmt etwas nicht. Und man sieht, dass etwas anders ist, man sieht dieses Trikot nach außen. Logisch, die Veränderung beginnt von innen, aber du beginnst dich doch Schritt für Schritt zu verändern und das wird nach außen hin sichtbar. Und wir können sagen, das ist meine Mannschaft und für diese Mannschaft gehe ich und ich sterbe für diese Mannschaft, wenn es sein muss, weil unser Captain hat alles für uns gezahlt. Hat Jesus alles für uns gezahlt, dass wir unser Trikot anfangen zu verstecken? Jesus fängt an, Schritt für Schritt in uns zu arbeiten. Und er hilft uns auch, dieses Trikot mit Stolz und Freude zu tragen. Und er fängt dann aufzuräumen. Hey, aber dann fangen wir an, einen Unterschied zu machen in der Gesellschaft, in der Schule, im Studium, am Arbeitsplatz. Wir zeigen, dass wir zu dieser Mannschaft gehören. Und wie zeigen wir das? Indem wir mit unserem Leben einen Unterschied machen. Ja, es gibt Herausforderungen. Ja, wir denken manchmal, ja, jetzt ja nicht dieses andere Trikot rausschauen lassen. Aber mehr und mehr merken wir, dass das eine Lüge ist. Wir merken, was Jesus möchte. Wir spielen in seiner Mannschaft, wir übernehmen diese Taktik von unserem Coach Jesus Christus. Immer mehr, und wir werden besser darin, für ihn zu spielen. Und gerade wenn es schwierig sein kann, vertrauen wir darauf, dass unser Coach an der Seitenlinie steht und sagt, hey, gut gemacht, mach weiter, ich bin bei dir, come on, fighte. Bleib ruhig. Gerade wenn Menschen unsere Mannschaft scheiße finden. Darum sage ich es noch einmal, Jesus bringt Veränderung und er macht dich standhaft und mutig. Levi, vielen Dank, du darfst dich wieder hinsetzen, das ist dein Applaus. Hey, oft fällt es uns doch eben nicht so einfach, dieses Trikot von Jesus zu tragen und anderen zu zeigen. Wie kann Jesus dein Leben verändern und wie kannst du standhaft und mutig sein? Was kannst du konkret tun, dass du verändert wirst und du einen Unterschied machst? Ich habe euch drei Fragen mitgebracht. Meine erste Frage ist, macht dein Leben einen Unterschied zum Rest der Gesellschaft? Frag dich das mal. Betrinkst du dich? Trinkst du manchmal zu viel? Wie sprichst du über andere? Am Arbeitsplatz, über Freunde? Ehrst du andere? Lügst du nicht? Bist du ehrlich? Gibst du auch Fehler zu? Gibst du alles? Wie behandelst du andere? Wie gehst du mit deiner Familie um? Zeig dein Leben, dein Lebensstil einen Unterschied zu dem, was die Menschen dieser Welt leben. Schau dir dein Leben an und prüfe es. Vergleiche es mit dem der Freunde. Nicht im Vergleich, bin ich besser oder schlechter. Vergleiche es, wie lebe ich, wie leben die anderen. Und dann prüfe es mit der Bibel. Was sagt die Bibel dazu? Und wenn du merkst, hier stimmt etwas nicht, oder bei mir gibt es irgendwie keinen Unterschied, oder in einem Punkt, da mache ich keinen Unterschied, dann musst du etwas ändern. I'm sorry. Es fängt bei dir an, es fängt bei mir an. Ich muss genauso hinschauen, und zwar immer wieder. Und du kannst das mit deinen Freunden oder auch mit einem Leiter, jemandem vom Gebetsteam, auch wieder festmachen. Mach dein Leben einen Unterschied. Sagen, hey, ich möchte hier etwas ändern. Meine zweite Frage ist, ich habe es schon einmal angesprochen, gibt es Menschen, die dir ins Leben sprechen dürfen? Wir brauchen es, dass Menschen, die uns nahestehen, die uns kennen, ins Leben sprechen dürfen. Auch sie haben den Heiligen Geist. Und sie können sagen, hey, ich glaube, da ist etwas in deinem Leben, das ist nicht gut. Das musst du noch rausschaffen oder Jesus hingeben. Gibt es Menschen, die bei dir sind, die dich beraten dürfen, bei wichtigen Entscheidungen Rat geben dürfen und auch sagen, wenn sie etwas nicht gut finden? Dürfen dich Menschen und Freunde noch korrigieren. Aber weißt du was? Wenn sie mit dir gehen, dann sind sie auch deine größten Fans. Und auch ich habe Menschen definiert, denen ich ganz bewusst sage, hey, wenn du etwas in meinem Leben siehst, das nicht gut ist, dann sag mir das. Und ich hatte vor einigen Wochen habe ich ein Feedback bekommen, hey, das hat mich verletzt. Ich habe gemerkt, ja echt, da habe ich echt noch ein Problem. Und ich habe das wieder Gott hingelegt und gesagt, hey Gott, ich möchte doch daran arbeiten. Ich will doch Menschen nicht so behandeln. Wir brauchen Menschen, die uns in unser Leben sprechen dürfen. Und jetzt habe ich eine letzte Frage. Die durfte ich im Intensiv selber neu beantworten. Ich habe eine Frage, bist du bereit, alles für Jesus hinzugeben? Jesus hat alles gegeben. Wenn wir ihm nachfolgen, kann es uns alles kosten, wirklich alles. Und Gott verspricht uns nicht, dass wir ein leidfreies Leben führen werden. Vielleicht erlebst du das. Dann come on, Halleluja. Aber es gibt so viele Menschen, die Leid erleben. Gott sagt uns nicht, dass alles gut sein wird. Aber eines verspricht er uns, dass er immer bei uns sein wird. Es wird in diesem Leben vielleicht nicht alles gut werden. Wir werden Verletzungen und Enttäuschungen erleben. Und es wird uns etwas kosten, Jesus nachzufolgen. Aber eines Tages, ich freue mich auf den Tag, wenn Jesus wiederkommt. Weil dann wird wirklich alles gut sein. Dann wird seine Gegenwart hier sein. Wir werden in seiner Gegenwart sein. Er wird uns alle Tränen abwischen. Wir werden geheilt und wiederhergestellt. Und ich möchte, dass wir für einen Moment unsere Augen schließen. Mach die Augen zu, schau nicht nach links, schau nicht nach rechts. Es geht jetzt um dich und Gott. Das ist dein Moment mit Gott. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich möchte mein Leben ganz Jesus hingeben, ich bin bereit, alles für Jesus hinzugeben, dann kannst du gleich deine Hand ausstrecken und mit einem Zeichen sagen, dass du das möchtest, mit dieser Handausstreckung. Und wir lassen dann die Augen geschlossen. Und vielleicht hast du das noch nie gemacht. Vielleicht hast du noch nie gesagt, Jesus, ich möchte alles hingeben. Und vielleicht hast du es schon öfters gesagt. Vielleicht möchtest du es heute Morgen einfach neu sagen. Darum frage ich dich jetzt ganz neu, möchtest du dein Leben ganz für Jesus hingeben? Dann hebe doch jetzt deine Hand. Jesus. Vielen Dank. Danke für eure Ehrlichkeit. Jesus, ich bete jetzt für all die Menschen, die gerade aufgestreckt haben, die gesagt haben, mein Leben gehört dir, soll ganz dir gehören, zum ersten Mal oder neu. Ich bete, dass deine Gegenwart jetzt kommen darf und Wiederherstellung und Heilung geschehen darf. Und dass eine Gewissheit in unser Herz kommen darf, dass du alles gegeben hast, dass du nichts zurückgehalten hast. Ich bete für alle, die im Livestream gerade aufgestreckt haben und gesagt haben, ich will mich neu ganz hingeben. Dass du jetzt kommst mit deiner Gegenwart. Jesus, wir brauchen deine Gegenwart. Wir wollen für deine Mannschaft spielen, koste es, was es wolle. Koste es, was es wolle. Jesus, wir lieben dich und wir brauchen deine Hilfe in diesem Prozess. Verändere du uns, dass unser Leben einen Unterschied machen darf. In deinem Namen bete ich. Amen. Amen. Hey, wie könnte unser Alltag aussehen, wenn wir jeden Tag dieses Trikot von Jesus anziehen und sagen, ich bin stolz darauf, zu Jesus zu gehören. In unseren Jobs, in unserem Studium, in der Schule, in unseren Familien einen Unterschied machen. Weil wir wissen, dass Jesus unser Herz verändert hat. Und wir sagen, ich gehe nicht mehr zurück. Ich halte an Jesus fest. Und Jesus verändert dich auch weiterhin Schritt für Schritt. Das ist sein Versprechen an dich. Ich bin bei dir bis ans Ende dieser Welt. Jesus bringt Veränderung und er macht dich standhaft und mutig.